Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir reden wieder, wie jede Woche, über die Nachrichten aus der Anime-Welt. Wenn ihr gerade auf der Gamescom seid und alles verpasst, was im Anime-Bereich passiert, weil ihr den ganzen Tag in der Schlange steht, um zwei Spiele zu spielen, dann sind wir trotzdem für euch hier und können euch erzählen, was alles Tolles passiert ist, welche Manga wieder beginnen und enden und noch vieles mehr. Ja, wir können wieder über AI lästern. Es war die Comic Cat, da können wir kurz drüber reden.
Yes.
Also, genau, reden wir nicht weiter über den heißen Brei, gehen wir rein in die vollen. Wir reden einmal kurz über eine Lizenz-News. Netflix hat nämlich angekündigt, dass sie im internationalen Raum Isao Takahatas Film Grave of the Fireflies, oder wie er bei uns heißt, die letzten Glühwürmchen, auch noch auf Netflix landen wird. Der war irgendwie wegen Lizenzschwierigkeiten, irgendwas ist da mit der Lizenz von dem Film, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. War der jetzt lange Zeit nicht auf Netflix, obwohl ja alle anderen Studio Ghibli-Filme dort sind. Und jetzt am 16. September wird er es endlich sein.
Ja, lustige Angelegenheit. Naja, okay, der Film ist nicht eine lustige Angelegenheit.
Ja.
Aber ich habe den tatsächlich auch zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gesehen. Der hat einen komischen Weg zu uns gefunden, ne? Das hat eine Weile gedauert, bis man den auf Disc haben konnte, aber im Fernsehen lief er davor schon ein, zweimal.
Okay. Gut, dann kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. Wir haben nicht so viel, aber dafür haben wir wieder etwas, was einfach nicht verschwinden will. Bevor wir dazu kommen, haben wir einmal The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World.
hatten wir das nicht schon mal?
Man müsste meinen, ja. Irgendwie kommt das jetzt, nachdem wir bereits von MAPPA ihre Eigenproduktionen hatten mit, Gott, wie hieß das nochmal, Campfire Cooking in Another World?
Ja.
Haut jetzt Kadokawa auch nochmal einen raus mit The Daily Life of a Middle-Aged Online-Shopper in Another World. Und das ist auch irgendwie ist eine ganz komische Angelegenheit. Also das ist ursprünglich eine Light Novel, die ist aber in Hiatus seit 2019. Dann wird eine Manga-Adaption angefangen, die anscheinend auch weiterging, aber jetzt mittlerweile geäxt worden ist, kurz vor der Ankündigung vom Anime. Und jetzt kommen wir halt noch einen Anime, weil Campfire Cooking in Another World war halt erfolgreich, I guess. Und da will Kadokawa auch auf den Zug mit aufspringen.
Ja, ein wenig komisch. Anime sind ja eher dafür gedacht, dass sie das alles ein bisschen ankurbeln, ne? Aber okay, ja, vielleicht wird es die Manga-Verkäufe noch ein bisschen beschleunigen. Aber ich habe sowieso kein so besonders großes Interesse an dem Ding.
Nee, also ich finde es jetzt auch interessant, dass mittlerweile ein Middle-Aged Mann in Another World auch sein eigenes Subgenre jetzt schon geworden ist.
Ja.
Sind wir an dem Punkt jetzt angekommen.
Nee.
Und
warum,
ja.
Warum haben sie keine Midlife-Crisis in einer anderen Welt, ne?
Echt
wenn
mal
du
langweilig.
Schon ein Mann mittleren Alters bist.
Ja, also er kann halt auch das Gleiche wie der, unser Protagonist in Campfire Cooking in Another World, kann halt auf Amazon jederzeit zugreifen. Ja, nur kocht er halt vielleicht weniger oder so, keine Ahnung. Und wenn sie trotzdem ihn irgendwas essen im Trailer, beziehungsweise wie Soße über einen Klumpen Reis gießt, cool. Wir wissen jetzt noch gar nicht, wir haben einen 30-sekündigen Tease, aber wir haben jetzt noch gar keine Ankündigung, wer das tatsächlich produziert, also wer das tatsächlich macht. Kein Staff oder so irgendwie, was ich immer komisch finde, wenn wir bereits was Optisches haben, aber wir noch keine Angaben dazu haben, wer das gemacht hat.
Ja, das ist, ja, ne?
Naja.
Na gut.
Jimmy.
Okay, aber ich meine, was soll man schon machen? Es ist Fantasy. Wenn es realistisch wäre, würdest du wahrscheinlich 70% von Amazon ist ja sowieso China-Schrott. Also jetzt nicht böse sein gegenüber China, aber es ist halt der Exportmüll. Ne?
Ja, 2025 geht, der soll das dann im TV laufen, wer das denn sehen möchte. Dann haben wir Titmouse und Polygon Pictures haben eine Kollaboration angekündigt, um mehrere CGI-Serien zu produzieren. Titmouse ist ja einer der großen amerikanischen Animationsstudios, die halt alles Mögliche im Erwachsenenbereich machen. Also The Legend of Vox Machina, was auf Amazon läuft, Star Trek Lower Decks, Venture Bros. Und haben zum Beispiel auch die Cutscenes für Hi-Fi Rush gemacht. Also die Anime-Cutscenes für Hi-Fi Rush. Und Polygon Pictures ist ja das CGI-Studio, was wir jetzt auch schon durch einige Anime-Serien mittlerweile kennen, wie halt Knights of Sidonia, Ajin, die Godzilla-Trilogie von jetzt habe ich den Namen vom Auto vergessen, das ist ja von Gen Urobuchi.
Okay.
Ja, den Blame-Film haben sie auch gemacht. Und halt ne, vorher ganz viel noch amerikanische Animationen gemacht, also Transformers Prime, mehrere Staffeln von Star Wars Clone Wars und so weiter und so fort. Und ja, die beiden wollen jetzt zusammenarbeiten an mehreren CGI-Serien, haben sie jetzt bekannt gegeben. Finde ich ganz nett. Die werden anscheinend im Laufe dieses Jahres noch angekündigt. Mal sehen, was das dann wird, ob das irgendwie dann auf bereits existierenden IPs oder so von den jeweiligen irgendwie basiert oder ob das nochmal was ganz anderes nochmal sein wird. Das ist mit Titmouse ist das sowieso schwer zu sagen, weil halt als eines der wenigen großen Animationsstudios im amerikanischen Bereich für Erwachsenen-Content machen die halt alles Mögliche in allen verschiedensten Stils. Also Legend of Vox Machina ist dann wieder was ganz gut aussieht. Star Trek Lower Decks ist dann halt was diesen sehr simplen Stil hat, der mit Family Guy und sowas dann groß geworden ist.
Ja, ja.
Ja, da kann also alles Mögliche bei rauskommen.
Aber wirklich, einmal eine kurze Nebengeschichte. Die Titmaus, das ist einfach nur die Meise. Das ist mal ein Fall davon. Ein Fall davon, dass die amerikanische Sprache vollkommen plam-plam ist. Warum nennst du einen Vogel eine Tittenmaus? Wer auch, ja. Ist auch immer. Ey. Also.
Dann, Attack on Titan. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr, weil eigentlich ist es zu Ende. Ja. Aber bei Mappa dachte man sich anscheinend, nein, es ist noch nicht ganz zu Ende, denn jetzt kommt Attack on Titan, The Final Chapters, The Last Attack in die Kinos. Beziehungsweise der volle Titel wäre eigentlich ja Attack on Titan, Final Season, The Final Chapters, The Last Attack kommt am 8. November in die japanischen Kinos und ist eine Neufassung von den zwei TV-Specials, die, war das noch dieses Jahr oder was letztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr, ne? Die letztes Jahr rausgekommen sind. Und die Story zu Ende gebracht haben. Und jetzt, wie gesagt, kommt nochmal eine neue Version mit einem überarbeiteten Szenen und Surround Sound in die japanischen Kinos am 8. November mit einem wirklich großartigen Namen. Also, da blascht ja Kingdom Hearts.
Ja, ja. Du hättest es doch einfacher machen können, weißt du, einfach mit The Last Attack und fertig, aber. Ach ja, nee, ich meine, manchmal finde ich es gut, wenn du noch einen Zusammenfassungsfilm hast, aber das hier wirkt ein bisschen unnötiger, ob vielleicht
ich meine, es sind ja nur, also es waren ja nur zwei Episoden, die irgendwie halt ein bisschen länger gewesen sind, ne, irgendwie 70, 80 Minuten oder sowas, die dann jetzt nochmal in den Film zusammenpacken, also ich verstehe schon, das große Finale nochmal irgendwie als Kinofilm halt rauszubringen, muss halt vorher nur im Fernsehen gelaufen ist, in Anführungszeichen, irgendwie davon.
Ja, und wenn ich mir das so ansehe, dass der so 2,5 Stunden lang sein soll, dann werde die wohl nichts rausschneiden, ne? Was auch mal eine andere Angelegenheit ist beim Zusammenfassungsfilm.
Ja. Also ja, wer es dann nochmal in mehr und toller und besser oder so sehen will, die Japaner können das am 8. November und das wird dann sehr wahrscheinlich auch irgendwie seinen Weg zu uns finden.
Ja.
Dann haben wir Kenta Shinoharas aktueller Manga Witch Watch bekommt eine Anime-Adaption, die im April 2025 im japanischen Fernsehen auch starten soll. Shinohara ist der Mangaka unter anderem von Sket Dance und Astra Lost in Space. Und im Trailer, der auch bereits veröffentlicht worden ist, sieht man, dass das Ganze wieder in die Richtung eher von Sket Dance geht, auch mit seinem Humor. Es ist sehr überzeichnet. Und ja, das sieht ganz nett aus. Ich mag ja Astra Lost in Space tatsächlich sehr gerne. Ich finde, das ist eine tolle Science-Fiction-Geschichte, die halt toll mit ihren Figuren umgeht. Sket Dance habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gesehen, aber ich weiß, dass das, glaube ich, auch recht beliebt ist.
Ja, das ist ganz cool, Sket Dance.
Und ja, dann kommt jetzt halt mit Witch Watch die nächste Geschichte über einen Jungen mit der Stärke eines Ogres und einer Hexe und ein bisschen Rom-Com. Gemacht bei Bibury Animation Studio mit Regie von Hiroshi Ikahata, Regisseur von Tonikawa Over the Moon for You und Full Metal Alchemist Brotherhood, und Magical Destroyers und noch einiges mehr. Und ja, also sieht auch im Trailer halt gut gemacht aus.
Ja, sieht ordentlich aus.
Ja, die Figuren ziehen tolle Gesichter. Ja, da kann man nicht meckern.
Bin auch recht froh, dass wir einen ganz ordentlichen Trailer bekommen. Weißt du, mal was. Sowas 0 auf 15 Sticknormales.
ja, wie gesagt, im April 2025 geht dann Witch Watch an den Start. Ist auch ein schöner Name eigentlich, ich finde. So, spricht sich schön. Ist lustig, lustiger Titel ausgewählt, gut gemacht.
Ja, Sahne.
Dann haben wir noch Go For It, Nakamura. Ein Boys Love Manga, der 2014 an den Start gegangen ist und jetzt eine Anime-Adaption fürs Fernsehen bekommen soll. Ja, ist eine relativ typische Boys Love-Geschichte. Ein Junge, der halt verknallt ist in den Klassenkameraden, aber sich bisher nicht wirklich getraut hat, seinen Klassenkameraden überhaupt irgendwie anzusprechen, weil er selber ganz, ganz schüchtern ist. Das Tolle an dem Manga ist halt, dass der in so einem ganz altmodischen 80er-Jahre-Stil gezeichnet ist.
Ja, ich sehe es gerade. Und nicht in einem 80er-Jahre-BL-Stil, ne? Weil den gab es ja auch, der sah anders aus. Das hier sieht irgendwie wie aus einem Shonen-Magazin aus.
Ja. Also ich mag den Stil von dem Manga wirklich ganz, ganz, ganz gerne. Es gibt jetzt schon ein erstes so Bild für die Anime-Adaption, was auf dem Kanal, also auf dem Twitter-Account von der, von dem, dem offiziellen Twitter-Account von der Anime-Adaption getwittert worden ist. Und ich finde, da sieht das Ganze ein bisschen, wie soll ich das sagen, normaler, moderner aus. Mhm. Das ist irgendwie dieser Oldschool-Stil ein bisschen nicht so zu sehen. Ich hoffe wirklich, dass sie das intakt lassen, diesen Stil für die Anime-Adaption, weil das ist auf jeden Fall eines der Sachen, die es besonders macht. Ah ja, das soll wohl eine putzige Angelegenheit sein und da bin ich mal gespannt, was sie damit machen.
Okay.
Dann haben wir Infos, neue Updates zu bereits angekündigten Sachen. Wir gehen einmal ins japanische Kino, da haben wir zwei Updates. Einmal der aktuellste Anpan-Man-Film, Bakiniman und Lulun of the Picture Book, der 35. Anpan-Man-Film, ist jetzt der erfolgreichste Anpan-Man-Film. 670 Millionen Yen eingespielt und das nach 50 Tagen im japanischen Kino. Ja.
Also ich kann es gar nicht erwarten, wenn in 10 Jahren irgendwie die Historiker zurückblicken und dann mir endlich mal erklären, warum Japan in diesen Jahren hier in den letzten 5 so total auf Kino abgegangen ist. Das ist andauernd. Jedes Mal, alle halbe Jahr spätestens, haben wir einen der bestverkauften und erfolgreichsten Filme seiner Marke.
Ja, jetzt hat es halt auch Anpan-Man getroffen. Cool. Ich habe noch nie was von Anpan-Man gesehen. Ich habe da wirklich gar keine Ahnung von, aber das ist auch eines dieser Kinder-Franchises, die in Japan ein riesiges Ding sind.
Ja.
Wo irgendwie wohl auch der Theme-Song, glaube ich, super populär ist.
Da bin ich auch außen vor. Keine Ahnung.
Aber ja, das Glückwunsch daran. Und dann, The First Slam Dunk konnte es einfach nicht lassen. Da gab es jetzt noch mal ein Revival-Screenings. Die sind jetzt noch mal letztes Wochenende in Japan gestartet. Und damit haben sie es geschafft, den Film zum 12. erfolgreichsten Film des japanischen Kinos zu machen. Also, hat mittlerweile Avatar von 2009 überholt. Der hat 15,9 Milliarden Yen insgesamt eingespielt. Und The First Slam Dunk ist jetzt bei 16,22 Milliarden Yen durch sein Revival-Screening.
Haben sie einen Titanic gemacht. Also ich kann mich so grob erinnern, dass Titanic auch irgendwie ewig lang im Kino war und dann wiedergekommen ist ein paar Mal.
Hm.
Weil einfach Money, 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 Money.
Ja. Also da First Slam Dunk auch nochmal ordentlich noch mal neu Geld reingeholt, weil die Leute einfach süchtig nach Kino geworden sind in Japan. Das muss man wirklich untersuchen.
Ja.
Dann haben wir den ersten Trailer zu Yakuza Fiancé. Und die Liebesdrama-Geschichte zwischen einer Tochter einer Yakuza-Familie, die halt mit einem Sohn einer anderen Yakuza-Familie vermählt werden soll. Und beide sind ein bisschen crazy drauf. Und das Ganze geht ja im Oktober an den Start. Wie gesagt, jetzt haben wir den ersten Trailer. Und das sieht nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Muss ich wirklich sagen. Also das Charakterdesign ist sehr bunt, aber ich mag nicht wirklich, wie sie es umgesetzt haben. Also ich bin jetzt nicht unbedingt Fan vom Stil des Manga auch ehrlicherweise, aber da sieht schon noch deutlich besser gezeichnet aus als hier in dem Trailer. Und der hat auch keine wirklich krassen Animationen oder sonst irgendwie was. Das Ganze ist sehr low-key.
Also ich finde es fast schon interessant, wie sie es geschafft haben, die alle Figuren in jeder Szene so flach wirken zu lassen.
Ja, naja,
sie sehen wirklich alle aus, als wären sie ein zweidimensionales Pappkarton-Ding.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Sie haben Schattierungen und alles. Ich kapiere das nicht.
Ach ja, Studio Dean, die Meister darin, im günstig produzieren. Leider kommt dann halt sowas bei raus. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das sehr gut ankommen wird dann im Oktober.
Ach was, wir kennen das doch. Man kann wirklich sich selber verarschen dabei. Auf den ersten Blick sieht Highschool Girl auch wie der letzte Rotz aus, aber es ist einer der geilsten Anime überhaupt, ne? Ist die Romanze ihres Jahres gewesen.
Ja, dann haben wir noch Terrified Teacher at Ghoul School, ist jetzt noch die Info gekommen. Wir hatten ja jetzt schon mittlerweile Trailer und alles drüber mal besprochen. Jetzt gab es noch die Info, dass das Ganze durchgehend für 2 Kurs laufen wird, also 24 bis 26 Episoden haben wird. Ist nicht unbedingt die Serie, von der ich das erwartet habe, dass sie das haben würde. Ich habe eher eine kurze Comedy-Serie erwartet, aber vielleicht hat es tatsächlich was zu erzählen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine sehr langgezogene Comedy-Serie, wer weiß. Dann gab es jetzt noch die Info zu dem Compilation-Film zu Cherry Magic, 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard. Der wird am 13. Dezember in den japanischen Kinos ausgestrahlt. Wird wohl auch neue, Episoden wird es genannt, mit drin haben. Also wahrscheinlich irgendwie Kapitel aus dem Manga, die so in der Anime-Adaption nicht drin gewesen sind, werden da auch noch irgendwie mit reingeworfen. Das kommt dann am 13. Dezember in die Kinos.
Oh, ich weiß es gar nicht. War Cherry Magic eine von den Serien mit kürzeren Folgen?
Nee, das waren normale 23 Minuten.
Und okay, und dann tun sie trotzdem hier noch extra Folgen in Anführungszeichen reinschmeißen.
Ja, also da müssen sie wahrscheinlich etwas mehr rauswerfen. Keine Ahnung, wie sie es dann cutten oder so. Oder es wird ein sehr langer Film.
Ja.
Dann kam jetzt die Info, dass Alia, Sometimes Hides Her Feelings in Russian, die 5-Millionen-Marke erreicht hat. Die Light Novel ist jetzt bei 5 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf.
Mhm.
Gerade läuft ja der Anime, die Anime-Adaption. Da gab es jetzt nicht explizit die Info, inwiefern der Anime das nochmal gekickt hat, obwohl ich mir das schon vorstellen kann, dass sowas, dass es hier auch der Fall sein wird. Ja. Aber so wie ich das verstanden habe, war das auch vorher schon ein tatsächlich ziemlich heißer Kandidat, bevor die Anime-Adaption gelaufen ist, bereits was Light Novel angeht. Mhm. Und ist da einmal auch sehr gut weggekommen. Ah ja, das muss ich halt noch gucken, die Anime-Adaption.
Ja.
Ich kann dazu noch nichts sagen.
Ist ja bald vorbei, oder?
Ja.
Ich habe es gar nicht im Kopf, aber das wird keine Zwei-Kur-Serie.
Ist eine Ein-Kur. Und dann haben wir 2 große Manga-News. Nachdem jetzt im Shonen Jump vor kurzem My Hero Academia bereits zu Ende gelaufen ist, Anfang diesen Monats, trifft es jetzt den nächsten Heavy Hitter. Und zwar Jujutsu Kaisen endet in 5 Kapiteln. Am 30. September ist es soweit und dann ist auch tatsächlich Jujutsu Kaisen vorbei.
Wow, die Schwergewichte aus dem Shonen-Magazin. Meine Güte. Ja. Ich meine, ich habe mit beiden richtig viel Spaß gehabt, aber...
Es ist wirklich so eine neue Ära geht zu Ende. So, jetzt hatten wir, vor 20 Jahren, oder noch vor so 10, 20 Jahren hatten wir die Ära von Naruto und Bleach und so.
Ja, ja.
Und dann sind die zu Ende gegangen und jetzt gehen My Hero Academia und Jujutsu Kaisen zu Ende.
Mann, das ist crazy. Das ist natürlich schon verrückt, aber ich, weißt du, was ich mir nicht vorstellen kann, eine Post-One-Piece-Welt. Das kann ich mir schwer
vorstellen. Ja, das hört auch einfach nie auf. Also ich glaube, One Piece, das Ende werden wir nicht erleben.
Auf jeden Fall, ich habe im Netz mitbekommen, dass das bei den Fans ein bisschen Unverständnis hervorgerufen hat. Es wirkt sich zu gehetzt und zu schnell an. Irgendwie storytechnisch ist da viel zu viel an offenen Fäden liegen geblieben, dann, wenn das in 5 Kapiteln zu Ende geht. Die haben sich eher gedacht, so, ja, noch so 10 bis 20 Kapitel, aber 5?
Wie immer habe ich auch, wenn sowas zu Ende geht, habe ich auch schon die ersten Texte gelesen von, das war schon immer schlecht oder, das letzte Kapitel, das ist richtig scheiße und macht alles schlecht, was jetzt davor passiert ist. Keine Ahnung, muss man dann sehen, wenn es draußen ist. Sowas hört man immer, wenn sowas zu Ende geht.
Ja.
Ich mag ja Jujutsu Kaisen tatsächlich bisher sehr gerne und vor allem halt die zweite Staffel war einfach Peak.
Ja,
Und ja.
Das ist auch so ein Monster, Jujutsu Kaisen. Auch wenn die Story jetzt zu Ende geht, kann ich mir schon vorstellen, dass noch ein paar Epiloge hinterhergeschoben werden.
Vielleicht, ja, das kann auch sein. Oder dass es nur der erste Part ist, der jetzt zu Ende geht. Ne? Dass man sowas macht und dann kommt Part 2.
Oh Gott, das war natürlich brutalst, aber das sehen wir noch.
Das würde natürlich heftig mit den Erwartungen auch spielen. Ich fand sowas generell mal ein bisschen schade tatsächlich, muss ich mal sagen, dass diese Enden von Manga und sowas, dass sowas im Vorhinein bekannt gegeben wird. Weil das wäre doch, also was wäre das für eine krasse Überraschung, wenn du halt eines Tages so ein Manga-Magazin halt öffnest und das war dann jetzt, und dann merkst du jetzt, das war jetzt das Ende. Das ist jetzt vorbei.
Also wenn der Geschichtenerzähler sein Handwerk beherrscht, dann weißt du schon, dass es auf das Ende zugeht.
Ja, natürlich,
ne? Aber
ja.
Ja.
Naja. Aber Jujutsu Kaisen ist zu Ende. Was dafür wiederkommt, ist Hunter x Hunter. Ja, wo war das nochmal? Ich glaube, genau, ich finde gerade das Datum nicht mehr, wann das weitergehen soll. Gab es überhaupt schon eins? Also im Januar letzten Jahres, also Anfang 2023, ist es halt wieder in Hiatus gegangen. Das war ja dann, es ist ja dann wieder zu so einer On-Off-Sache geworden bei Hunter x Hunter. Togashi hat ja angefangen, auch seinen Prozess auf Twitter zu teilen, wie er neue Kapitel anfertigt und hat wohl einigermaßen ein Setup gefunden, dass er halt wieder neue Kapitel machen konnte, aber das halt nicht wirklich in einer guten Geschwindigkeit, um halt in einem Weekly-Magazin zu laufen. Damals ist dann auch angekündigt worden, als es wieder in die Pause ging, dass es halt nicht wieder in einem wöchentlichen Format rauskommen wird. Jetzt soll es halt weitergehen im Weekly Shonen Jump, dann am 7. Oktober. In der 45. Ausgabe diesen Jahres. Aber ich schätze auch mal, dass es nicht irgendwie weekly weitergehen wird. Also entweder ist es dann etwas, was halt in einem kürzeren Rhythmus immer wieder mal, in einem längeren Rhythmus immer wieder mal im Shonen Jump zu sehen sein wird. Ja. Also weiß ich nicht, dann läuft mal ein Kapitel im Monat, ist dann im Jump dann halt mal Hunter x Hunter dabei. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass sie einen Bulk immer fertig machen und dann den Bulk wöchentlich veröffentlichen.
Ja, das hört sich realistischer an. Das haben so viele von den Magazinen gemacht über die Jahre hinweg. Das denke ich auch, dass immer so 3-4 Kapitel daherkommen und dann ist wieder Pause.
Ja. Also ich drücke Togashi weiterhin die Daumen. Der scheint ein Setup ja einigermaßen wieder gefunden zu haben. Hat ja auf Twitter wieder fleißig mehr angefangen, wieder mehr vom Prozess zu teilen. vom Zeichnen von Hunter x Hunter. Ich drücke ihm weiterhin die Daumen, dass es durchziehen kann.
Ja.
Ja. Dann haben wir noch drei Nachrichten abseits vom Rest. Und einmal, und die Nachricht kam heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, leider ganz frisch und tragischerweise rein. Der Sohn von der Synchronsprecherin Atsuko Tanaka, selber Synchronsprecher Hikaru Tanaka, hat bekannt gegeben, dass heute seine Mutter gestorben ist im Alter von 61 an einer Krankheit, die er nicht weiter genannt hat. Atsuko Tanaka ist eine Stimme, die werdet ihr in Anime sicherlich schon mal gehört haben, denn das ist eine wahnsinnig profilierte Synchronsprecherin. Die hat Bayonetta gesprochen in der japanischen Sprachausgabe. Die hat Motoko Kusanagi in Ghost in the Shell im ganzen Franchise gesprochen. Harumi Kiyama in A Certain Scientific Railgun. Die hat zuletzt unter anderem Flamme in Frieren gesprochen. Oder Hanami in Jujutsu Kaisen. Oder Caster in Fate Stay Night. Also ganz, ganz bekannte Stimme. Und ja, jetzt leider viel zu früh von uns gegangen, weil viele von den Sachen, auch in denen sie ja involviert ist, laufen ja auch noch und kriegen noch weitere Fortsetzungen. Und da muss sie dann jetzt überall ersetzt werden. Sowas ist super, also es ist echt schade einfach generell.
Und es wird sehr schwer, ihre Stimme zu setzen. Oh, sie hat nämlich eine wirklich markante Stimme gehabt mit so einer bestimmten Tiefe.
Deswegen hat sie ja diese ganzen Badass-Frauen gesprochen.
Ja, sie hat auch saumäßig viel synchronisiert für Realfilme, massenweise Hollywood-Kinofilme. Aber ja, das war eine ganz, ganz wichtige Stimme für Japan. Ja.
Also ich sehe gerade auch noch einiges. Kain in Nier, Poison in Street Fighter, Gabi in Shin Megami Tensei 4, Impa in Legend of Zelda Skyward Sword. Wahnsinn.
Ja.
Das ist wirklich tragisch. Viel zu früh. Also mit 61, da wäre noch einiges möglich gewesen. Also da werden auch die Leute, die jetzt halt die Rollen jeweils ersetzen müssen, eine schwere Arbeit vor sich haben, daran zu kommen.
Ja.
An die Legacy. Dann, es war wieder Comic Cat, der Comic Market 104. In Tokio über 2 Tage gewesen zu 35 Grad Celsius. Eieieiei. Und hat 260.000 Besucher angezogen am Sonntag und Montag. 130.000 am Tag. Das ist tatsächlich für die Comic-Con ziemlich wenig, muss man mal sagen. Aber das ist jetzt die letzten Zeit immer so wenig nach Corona gewesen. Also 2019 hatten wir das letzte Mal halt unglaubliche Zahlen mit 750.000, das auch verteilt über 4 Tage.
Yep.
Jetzt waren es ja nur 2 Tage, aber trotzdem auch an diesen einzelnen Tagen waren dann halt jeweils mehr Leute da bei den vorherigen Comic-Cats vor Corona. Da waren es dann halt 180.000 bis 190.000 pro Tag.
Ja, trotzdem ist es immer noch ein großer Andrang. Ja. Und es sind immer noch mehr als genug. Wenn es jetzt ein dreitägiges gewesen wäre, wären sie auch wieder knapp an die 400.000 oder sowas rangekommen. Mhm.
Ne? Ich glaube, die hatten ja irgendwie Probleme, irgendwelche Probleme mit dem Menü irgendwie zur Zeit, dass sie nur noch diese zweitägigen Events machen. Weil der nächste wird auch wieder nur 2 Tage sein. Im Comic Market 105 ist dann am 29. und 30. Dezember.
Ja.
Normalerweise wären es halt 3 oder 4 Tage. Mal sehen, ob sie dazu wieder irgendwann wechseln können. Weil dann kommen auch sicherlich wieder mehr Leute.
Ja, wir müssen aufpassen, dass sie sich das nicht vergeigen. Das ist einer von den einzigartigen Fan-Events auf der Welt, ne?
Ja, ja.
Also von der Fankultur her ist das schon eine Veranstaltung, die ihresgleichen sucht.
Deswegen. Das auf jeden Fall.
Hm.
Boah, da würde ich auch gerne mal hin. Wobei es wahrscheinlich sehr auch anstrengend ist, dort zu sein. Mit den ganzen Leuten, mit den ganzen Massen. Und zu guter Letzt AI. In der Nikkei, einer japanischen Zeitschrift, gab es jetzt einen englischsprachigen Artikel. über insbesondere zwei Studios, ein Anime-Studio und ein Manga-Studio, die und wie sie AI benutzen. Und puh, dieser Artikel ist halt dann jetzt die letzte Zeit so ein bisschen durchs Internet natürlich gegangen, weil man sich wieder schön drüber aufregen kann. Beziehungsweise natürlich, weil es auch, ja, wie soll ich das sagen? Also es ist, ich belasse es mal beim diesen Aufregen. Also man sieht hier mit, einmal ist K&K Designs drin. Das ist ein Studio, was was primär Hintergründe macht und CGI für irgendwie Live-Action-Filme und sowas. Und die, da hat der Chef Hiroshi Kawakami drüber gesprochen, wie sie mit AI die Working Environment verbessern können, während sie die Qualität ihrer Produktion beibehalten können, und hat dann auch gesagt, so steht es auch in dem Nikkei-Artikel, dass sie Sachen, die normalerweise eine Woche brauchen würden, jetzt innerhalb von 5 Minuten machen können. Was wieder mal ganz, ganz doll die Alarmglocken läutet, weil das heißt, da geht gar kein Mensch mehr drüber. Das ist einfach AI, mach bitte für mich.
Ja, dann wollen wir das mal übersetzen, diese schöne Werbesprecherei, dieses Korpo-Gelaber von dem Mann. Das heißt einfach für die, ey, wir brauchen weniger Leute bezahlen und wir können es einfach so rausratzen. Na, schneller, mehr, höhere Profit. Na, und man guckt auf die Bilder und sieht schon gleich die Fehler. Du brauchst gar nicht lang gucken. Na, du siehst gleich da, der Schatten ist vollkommen falsch. Na, und ja.
Ach Gott, nee, es ist wirklich schlimm. Es kotzt mich so an, dieses komplette Missverständnis dafür, wie man diese neue Technologie benutzen kann. Vor allem unter eigentlich kreativen Studios. Also eigentlich unter Studios, die ja eigentlich kreativ bisher gearbeitet haben. Sowas wie K&K Design, die haben an After School Dice Club mitgearbeitet, an Napping Princess, an dem Dragon's Dogma Anime, und zu der Zeit gab es diesen AI-Boom, den wir jetzt gerade haben, ja noch gar nicht mit der Generative AI. Aber natürlich gibt es schon lange so Studios wie, das ist ein Beispiel, was wir jetzt sicherlich auch schon ein paar Mal gebracht haben, wie ein David Production, die ihre eigenen Tools entwickelt haben, was ihnen halt dabei hilft, In-Betweens zu generieren.
So. Ja, ich meine, dieses maschinelle Lernen und die Technologien sind so uralt, ne? Ich habe erstmal nachgeguckt, wann das erste Mal ich gesehen habe, dass jemand Interpolation gemacht hat, ne? Also aus Anime 24 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sekunde.
Okay, aber das soll bitte niemand machen, sowas ist ekelhaft, also Wahnsinn.
Aber es gibt ein paar Leute, die haben das richtig gut gemacht. Zum Beispiel, ich kann mich an diesen einen französischen Macher von AMVs erinnern, von Musikvideos, der Nostromo, der hat dann superbe Szenen gemacht und der hat das schon 2006, 2007 gemacht. Also das ist nichts Neues und auch zum Beispiel die Kyoto-Universität, die hat irgendein maschinelles Lernprogramm mal entwickelt, um das Scannen von Bleistiftzeichnungen sauberer zu machen, weißt du? Mhm. Dass sie dann danach besser rauskommen und nicht so viel Handarbeit, Nachbearbeitung brauchen. Das ist, gehört alles eigentlich in dieselbe Schublade wie KI-Werkzeuge, ne? Weil es im Endeffekt dasselbe ist. Da kann man nützliche Dinge mitmachen. Aber das hier ist einfach nur wieder mal die Gier. So im Sinne von, oh, wir können Leute ersetzen, wir müssen weniger zahlen, wir können das schneller machen. Profit!
Das ist wirklich nur aus dieser ekelhaften Profitsicht. Sowas ist ganz, ganz furchtbar, gerade halt bei solchen kreativen Studios. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man da auf den Gedanken kommt. Wir können das jetzt alles schön fleißig alles mit AI raushauen. Man sieht es zwar sofort, aber ich muss halt keine Leute mehr bezahlen dafür. Also dieser ganze Prozess, dieser ganze kreative Gedanke, der überhaupt dann da drin steckt, überhaupt was Kreatives zu machen, das ist ja alles, das wird ja aus dem Fenster geworfen dabei.
Ja, nicht nur, weil du es der KI überlässt, ne, sondern weil KI von Natur aus, so wie die jetzt benutzt werden, die Modelle, ein finites Gerät ist. Ne? Das ist ein fertig trainierter Datensatz. Ja. Der kann nur das ausspucken, was schon mal da war. Ne? Der kann nur kopieren. Das ist, ja, also für
man sieht es in bestimmten falsch. Tools, die halt immer weiter, also die in offene Datenbankensätze sind von AIs, da sieht man es dann, dass die dann halt selber anfangen, bereit AI-Art im Prinzip zu kopieren und dadurch wird es halt immer schlechter.
Ja, es ist das JPEG-System.
Ja. Und, also KK Designs hat unter anderem gesagt, dass sie in der Trillion Game Live-Action-Adaption in einer Episode in der 8. im Team September 2023 gelaufen sind, irgendwie AI genutzt haben für eine animierte Sequenz, was ich schade finde, dass sie das halt machen. Und ganz schlimm, dann haben wir noch eine Firma namens N-Dolphin. Man soll es wie Endorphin aussprechen, aber es, ne, es ist ein Wortspiel.
Jo, jo.
Und die haben ein AI-Tool entwickelt, was halt den Artstyle von gewissen Mangakas, also was den Artstil von einem Mangaka im Prinzip sich antrainieren kann, indem es halt das studiert und dann nachmachen kann. Sie wurden natürlich darauf gefragt, auf Copyright-Sachen und alles sowas, und sie sagen, das sind alles geschlossene Datenbankensätze, die nur mit Einverständnis der jeweiligen Kreativen genutzt werden, und muss man jetzt halt glauben oder nicht glauben, ob sie das machen. Haben dann halt Demonstrationen, also zum Beispiel auf ihrer eigenen Webseite veröffentlicht, wo dann irgendwie aus handgezeichneten Skizzen dann das in einen anderen Artstyle von einem anderen Künstler im Prinzip transportiert wird.
Nee, ich bin nicht überzeugt.
Ich auch nicht. Also auch diese Beispiele selber, da sieht man, da steckt dann zumindest noch ein gewisser kreativer Prozess irgendwie drin, dass man so rough die Sketches macht irgendwie und den Rest sich dann ausfüllen und einfärben lässt irgendwie von AI, aber das ist trotzdem, sieht man dann halt immer noch die Fehler dann da dran, die die AI halt macht. Also hier ist irgendwie so ein Manga-Panel von einem Mädchen, was aus dem Haus läuft und den Schlüssel irgendwie dabei vergessen hat. Und das ist ganz witzig zu beobachten, wie im Hintergrund auf der linken Seite die Balkone plötzlich flach werden. Also, vorher sind dann immer so herausstechende Balkone und dann ganz an der linken Seite, weil die AI nicht wusste, wie sie das Bild zu Ende bringen sollen, sind die Balkone plötzlich eine flache Zeichnung auf der Wand.
Ja. Und hast du schon mal den Schatten angeguckt auf der einen Seite von dem Gebäude?
Oh Gott. Ja, ich verstehe gar nicht, was da passieren soll. Es sieht aus wie ein Adolf Hitler-Gemälde. Der konnte auch nicht mit Perspektive.
Ja, auf jeden Fall. Sie versuchen halt viel zu sehr abzukürzen. Sie versuchen es nicht als unterstützendes Werkzeug zu benutzen, sondern als Ersatz. Und es funktioniert halt nicht. Das geht nicht. Vergiss nicht.
Ja, nee, sowas ist, nee. Also wie gesagt, man kann sowas halt nutzen, ne, als Hilfstool. So, da sehe ich dann kein Problem dann da drin, ne. Wenn sowas wie David Production da ihr Tool irgendwie macht, womit sie halt eine gewisse Anzahl an In-Betweens sich generieren können, basierend aber auf Schlüsselzeichnungen und bereits vorherigen In-Betweens, die sie gemacht haben. So, dass dass das halt einfach dabei aushelfen soll, den Prozess zumindest ein bisschen zu beschleunigen. Aber das Ganze basiert immer noch auf den kreativen Vorlagen von ihnen selbst. Aber hier ist es halt wirklich man sagt der AI, mach einfach. Oder zumindest bei diesem N-Dolphin ist es halt wirklich sehr grobe kreative Vorlage zumindest noch, die dann von der AI halt ausgefüllt wird.
Mhm. Ach Gott. Es wird noch lange dauern, bis dieser Kram gegessen ist. Obwohl, es gibt schon einige Experten, die sagen, wir sind ja schon längst über den Zenit drüber und jetzt kommt die Enttäuschungsphase, aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe immer noch eine ganze Menge Leute, die meinen müssen, da Aufregung für aufzutrommeln, für die KI-Zukunft.
Ja, also erste Finanziers sind anscheinend schon enttäuscht. Also da man sieht so langsam in Silicon Valley wieder doch so manche Hoffnungen gerade auseinanderbrechen und das Ganze den Arbeitsprozess oder so nur verkompliziert und dann eigentlich nur teurer macht und alles Mögliche. Und ja, so umso früher diese Erkenntnis kommt, umso besser. Aber wir haben ja immer noch vor 2-3 Wochen hier über einen NFT-Anime gesprochen, also.
Ja. Ach ja.
Das wird wirklich noch eine Weile dauern. Ich meine, eine Sache, die jetzt im Internet auch wieder eine Runde gemacht hat, ist so eine neue Light Novel, die angekündigt worden ist, über wo die Protagonistin ein Latina ist und wo dann der Autor gefragt worden ist, wie er auf die Idee gekommen ist. Und er hat gesagt, ich habe die AI gefragt. Und ich habe dann die AI auch nach dem Namen gefragt und die AI hat mir gesagt, ich soll die Latina Latina nennen. Also heißt die Latina Latina.
Ja, ich meine, es gibt eine italienische Provinz, die heißt Latina und deren Hauptstadt ist Latina. Es muss also nicht unbedingt dasselbe heißen.
Gut, aber ja, wir sind durch für heute, wir haben es geschafft. Mal eine recht kurze Episode, aber das wird nächste Woche wieder alles ausgeglichen, wenn dann die Monatsvorschau kommt.
Juhu.
Denn wir stehen wieder kurz vorm September. Und ja, falls ihr mehr von uns hören wollt in der Zwischenzeit, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Diese Woche kam wieder ein Themenpodcast, wo wir über die Anfänge der OVA gesprochen haben.
80er Jahre.
Genau, den alten Scheiß. Jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Ansonsten hört man sich nächste Woche wieder hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.